Hallo und herzlich willkommen zu Wie überlebt man, dem Survival-Podcast mit mir, Sonja.
Und ich bin Karin.
Hallo Sonja.
Hallo Karin.
Ich wollte einmal auf die Fastenzeit eingehen und wollte da fragen, ob du auf irgendetwas verzichtest.
Also, zufälligerweise geht mein WLAN daheim nicht.
Ah,
also verzichte ich gerade aufs Fernsehen.
Ah.
Ich habe schon drüber nachgedacht, weil eigentlich hat mich ein Arbeitskollege inspiriert, weil der fastet jedes Jahr. Und ich bin ja eigentlich sehr gläubig, aber ich habe noch nie in meinem Leben gefastet. Weil für mich in der Bibel auch nicht dezidiert drinnen steht, du sollst jetzt fasten. Haben wir das aber durchgelesen, warum die Christen fasten, und haben dann gedacht, ja, es ist eigentlich, um sein Leben oder die Art, wie man lebt, nochmal zu überdenken, was ich nicht schlecht finde. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich zum Beispiel auf mein heißgeliebtes Cola oder meinen Energy in der Früh verzichten soll. Wobei ich mir dann dachte, das mache ich unterm Jahr auch immer wieder, das ist dann nichts Besonderes. Auf Süßigkeiten wollte ich nicht verzichten für alle um mich herum. Weil die dann mitleiden müssen, das bringt, glaube ich, nichts. Und ich wollte auch nicht was machen. Ich wollte jetzt auch nichts machen, wo ich sage, das ist das erste Mal, dass ich es probiere und ich habe dann vielleicht kein Erfolgserlebnis, weil ich wieder rückfällig werde. Und gerade bei Süßigkeiten wissen wir ja, Zucker macht doch süchtig. Also habe ich mir gedacht, vielleicht lieber ein Erfolgserlebnis. Also habe ich mir überlegt, Konsumfasten. Das heißt aber weiterhin natürlich Lebensmittel kaufen oder das, was man braucht, halt ein Sprit, oder würde mir jetzt zufällig das Waschmittel ausgehen oder so, dass ich halt natürlich ein Waschmittel kaufen kann, aber dass ich halt zusätzlich nicht irgendwas einkaufe wie ein neues Buch, das tausendste, oder irgendein Diamond Painting oder Kleidung, solche Sachen. Wobei ich sagen muss, dass meine Schwester bald Geburtstag hat. Ich habe jetzt extra noch, bevor ich mein Fasten gestartet habe, das hoffentlich letzte Geburtstagsgeschenk für sie gekauft. Ich weiß halt nicht, ob sowas ausgenommen wäre, wenn es nicht für einen selber ist, aber es ist trotzdem Konsum, weißt du, was ich meine? Es ist, aber wenn halt jetzt dann jemand Geburtstag hat oder eine Party veranstaltet oder so, ist halt dann blöd, wenn es dann nichts kaufen kannst. Wobei ich gelesen habe, dass Sonn- und Feiertage ausgenommen sind vom Fasten. Es macht aber keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ich tue Konsumfasten und am Sonntag kaufe ich dann alles, was ich die ganze Zeit in Online-Shops schon gesehen habe. Und am Sonntag bestelle ich es dann. Das hat dann für mich nicht viel Sinn. Also
ja,
noch bin ich brav.
Cool.
Schauen wir mal.
Na cool. Hast du nicht mehr lang.
Wirst du auch, ja gut, du fastest ja im Prinzip ja eh ständig, ne?
Ja, aber jetzt nicht glaubenstechnisch, also ja.
Na eh nicht. Nein, das habe ich auch nicht gemeint, sondern generell, du verzichtest eh ständig eigentlich auf irgendwas.
Na, jetzt habe ich schon länger nicht mehr durchgezogen, weil meistens dann am Abend, weiß ich nicht warum, kommt mir in ihre Schweinehund und sagt, na, die Nacht überstehst jetzt nicht mehr ohne Essen. Und deswegen, ja, ist momentan ein bisschen schwierig, aber vielleicht komme ich wieder mal rein.
Also an den Tagen, wo du sonst gar nichts gegessen hättest.
Ja, genau.
Ja.
Das ist dann halt ein Halbtagsfasten.
Ich habe ja auch einige Zeit lang das gemacht, dass ich jeden zweiten Tag gar nichts gegessen habe. Und ich bin dann aber krank geworden. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt braucht ihr die Nährstoffe aber, und habe deshalb nicht mehr gefastet. Und ich habe es nachher nie wieder geschafft, da reinzukommen, weil das so deprimierend ist, den ganzen Tag Hunger zu haben.
Nein, das ist jetzt gar nicht so das Problem. Ich fühle mich eigentlich viel besser, wenn ich nicht den ganzen Tag an Essen denken muss, weil wenn ich isse, denke ich den ganzen Tag drüber nach, wann ist das Nächstes, was ist das Nächstes, wie viel werde ich essen. Wenn ich aber jetzt faste, dann sind meine Gedanken weg vom Essen. Außer dann am Abend, wenn ich dann heimkomme nach der Arbeit, wo ich dann halt wahrscheinlich nichts mehr habe zur Ablenkung, dann sagt mein Körper so, eigentlich könntest du jetzt futtern, aber ne.
Ja, gerade an den Tagen, wo ich nichts gegessen habe, habe ich mehr ans Essen gedacht. Ja, weiß ich nicht. Ich bin vielleicht nicht für diese Art von Fasten gemacht.
Mhm.
Aber soll man ja auch angeblich nur kurzfristig machen, also über einen gewissen Zeitraum und nicht dauernd, und ja, keine Ahnung.
Na passt, dann hätten wir mal unsere Fastengewohnheiten offenbart. Ich hätte gesagt, wir schauen uns den Mythos an.
Mhm.
Man sollte immer flussabwärts gehen, um Zivilisation zu finden. Wahr oder falsch?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, dass man den Fluss entlang geht, ist, glaube ich, schon mal nicht falsch. Na, ob man immer flussabwärts gehen sollte für Zivilisation. Weil ich denke mir gerade, wenn ich im Dschungel bin und ich gehe flussabwärts, komme ich zu einem Wasserfall, aber da ist nicht unbedingt Zivilisation, weißt du, was ich meine?
Ja, du hast es schon ganz richtig aufgedeckt. Flüsse und Bäche sind oft Ankerpunkte für Siedlungen und können in vielen Fällen tatsächlich zur Zivilisation führen. Aber nicht alle Flüsse münden in besiedelte Gebiete oder größere Wasserstraßen. In einigen Teilen der Welt können Flüsse in Sümpfen, Seen oder unzugänglichen Schluchten enden. Zudem können die Uferbereiche gefährlich sein, sei es durch wilde Tiere, steile Abhänge oder schnelle Wasserströmungen. Historisch gesehen haben sich Menschen oft in der Nähe von Flussmündungen angesiedelt, wo der Fluss in einen größeren See oder Ozean mündet. Diese Mündungsgebiete bieten oft einen guten Zugang zu Ressourcen und Handelsrouten. Also, ja, 50-50 Chance, dass du richtig liegst, wenn du dem Fluss folgst.
Ja, gut, aber wenn du irgendwo dich verirrt hast und nicht weißt, wo du hingehen sollst, dann kannst du mal flussabwärts gehen, ne?
Ja, zumindest gestern nicht im Gras, ne? Dann hast du wenigstens einen Anhaltspunkt. So, ich habe heute keine Einleitungsgeschichte im gewohnten Stil. Weil heute geht es um das traurige Thema Vergewaltigungen. Und deshalb möchte ich hier auch gleichzeitig eine Triggerwarnung aussprechen für alle, die den Folgentext nicht gelesen haben. Wenn euch das Thema zu nahe geht, dann lasst diese Folge bitte aus oder hört es auch nur im Beisammensein mit einem euch nahestehenden Menschen an. Als Ersatz für die Einleitung möchte ich euch die Geschichte von Giselle Bellicot erzählen. Was jetzt, Sonja, hast du vielleicht schon was davon gehört? Das war in letzter Zeit recht präsent in den Medien.
Das ist die Frau, die von ihrem Mann da vermietet worden, Vergewaltigungen, ist das die?
Immer wieder wundert sich Giselle, dass sie Unterleibsschmerzen hat. Unzählige Male war sie schon beim Arzt, um abklären zu lassen, woher diese kommen. Doch niemand konnte ihr eine Diagnose stellen. Giselle fühlt sich auch oft schlapp und ausgelaugt, obwohl sie gut schlief. Ihre Kinder und ihr Mann machten sich Sorgen, dass es etwas Schlimmes wie Krebs sein könnte. Aber der Arzt gab immer wieder Entwarnung. Eines Tages kam ihr Mann Dominique nach Hause und gestand ihr, dass er einer Frau unter den Rock fotografiert habe und er angezeigt wurde. Im Zuge dieser Anzeige wurde sein Computer konfisziert und darauf erschreckliche Dinge gefunden. Giselle wurde auf die Wache gebeten und anstatt eine Aussage zu machen, was sie in diesem Moment dachte, wurde ihr ein Video gezeigt, auf dem sie selbst bewusstlos in Unterwäsche zu sehen war, während ein fremder Mann sie missbrauchte. Nun waren auch die Unterleibsschmerzen und die Schlappheit zu erklären. Ihr Ehemann hatte sie über 9 Jahre lang betäubt und im Internet angeboten. 80 Männer haben sie mehr als 200 Mal in dieser Zeit vergewaltigt. Für Giselle brach eine Welt zusammen. Sie hätte das von ihrem Ehemann nie gedacht. Er war immer ein liebender Vater und Ehemann. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch seltsame Bilder der Tochter gefunden. Beweise, dass er auch sie angeboten hatte, gab es jedoch nicht. Mit ihm standen schlussendlich 50 weitere Männer vor Gericht. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und warum habe ich genau diesen Fall ausgesucht? Weil in den meisten Fällen von sexueller Gewalt, wie auch hier, der Täter im nahen Umfeld des Opfers zu finden ist. Was glaubst du, Sonja, wie viel Prozent das betrifft?
Wo das Opfer und der Täter bekannt waren oder verwandt? Also aus dem näheren Umfeld, hast du gesagt, ne?
Ja, genau, kann beides sein.
Boah, ich glaube, dass das sogar über 90% sind.
79% der Täter von sexueller Gewalt kommen aus dem Bekannten- oder Familienkreis. Und das finde ich halt mega schrecklich. Also mir war das nicht bewusst. Weil wenn ihr an sowas denkt, denke ich an dunkle, verlassene Gassen und fremde Menschen, die ihn nicht kennen.
Ja, sie haben immer an das stimmt gesagt, dass das geht heute um dieses Thema. Ich mache auch das, man liest es halt auch immer wieder in der Zeitung, ne? Jetzt ist der Zugang halt dann leichter und die Vertrauensbasis gegeben. Und manche Menschen, überhaupt wenn es dann um Minderjährige geht, die groomen ja vorher richtig, die versuchen ja, sich das Vertrauen der Jugendlichen zu erschleichen und ja. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nur was mir noch eingefallen ist, weil du gemeint hast, du hast genau dieses Thema rausgesucht. Es war ja bis vor einigen Jahren noch nicht einmal strafbar, weil es innerhalb einer Ehe keine Vergewaltigung ist. Ich meine, wenn er sie anbietet, schon. Aber einige Zeit lang oder sehr viele Jahre lang hat dich ja dein Ehemann vergewaltigen können. Und es war dann vor Gericht keine Vergewaltigung, weil sie verheiratet seid. Finde ich auch
genau. Org. Also in der Ehe gab es dieses Wort Vergewaltigung gar nicht.
Ja, finde ich org.
Und in Österreich ist das erst seit 1989 strafbar und in Deutschland erst seit 1992.
1992, kannst du das vorstellen, Karin?
Ja. Deswegen habe ich das auch so gesucht gehabt, weil das erschreckend ist, dass man, ja, nur wenn man verheiratet ist, ehelichen Pflichten nachkommen muss. Also, ja.
Er hat nichts davon, wenn ich mit ihm schlafe und gar keinen Bock drauf habe. Er hat nichts davon.
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, manchen ist das anscheinend sehr egal.
Ja gut, manche stehen ja auch drauf, anscheinend, wenn du drum liegst wie ein toter Fisch, ne, weil du bewusstlos bist.
Ja, stimmt. In dem Fall, ja.
Naja.
Ich habe noch ein paar weitere erschreckende Zahlen und Fakten. Und zwar in Österreich haben laut einer Studie 3/4 aller Frauen schon mal sexuelle Belästigung erlebt. Und davon fand 1/4 am Arbeitsplatz statt.
Mhm.
1/3 aller Frauen haben schon sexuelle Gewalt erfahren und fast alle davon fanden innerhalb oder außerhalb einer sexuellen Beziehung statt.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Fast alle davon fanden innerhalb oder außerhalb? Was ist dann der Rest?
Na, fremde Leute.
Ja, aber außerhalb einer Beziehung sind doch fremde Leute, oder nicht? Ist alles außerhalb einer Beziehung?
Naja, einer sexueller Beziehung steht da. Also wenn es außerhalb einer sexuellen Beziehung ist, dann ist vielleicht eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft.
Okay.
Mhm.
Okay, verstehe. Alles klar.
Nur 8,8% der Frauen, die eine Vergewaltigung erlebten, erstatten Anzeige. Das musst du mir vorstellen. Mhm. Also über 90% trauen sie nicht. Und 2023 gab es bei 1287 Anzeigen nur 99 Verurteilungen.
Warum? Ach so, weil du es nicht beweisen kannst wahrscheinlich, ne? Aussage gegen Aussage.
Wahrscheinlich, ja.
Weil du kannst zwar beweisen, wenn es beim Arzt was, dass du Verletzungen hast, aber er sagt dann, ja, sie wollte es halt ein bisschen kräftiger und grober oder so. Wie willst du beweisen, dass du es nicht wolltest, ne?
Na. Aber natürlich werden nicht nur Frauen sexuell belästigt oder vergewaltigt und nicht immer sind Männer die Täter. Sexueller Missbrauch wird in etwa 90% der Fälle durch Männer ausgeübt, zu etwa 10% durch Frauen. Sowohl Täter als auch Täterinnen missbrauchen Minderjährige jeden Geschlechts, jedoch missbrauchen Frauen eher Jungen, während Männer eher Mädchen missbrauchen. Und dass da jetzt Frauen Männer, also erwachsene Männer missbrauchen, davor hätte ich leider gar nichts gefunden, aber ich bin mir sicher, das kann wahrscheinlich auch sein.
Hat es aber schon gegeben, Bill. Also ich glaube, ich habe schon davon gelesen, dass das durchaus auch passiert, wobei es dann immer geheißen hat, ja, wenn du steif wirst, dann willst du es ja, was damit nichts zu tun hat, ja, weil du als Frau, dein Körper reagiert ja auch auf gewisse Dinge, das heißt nicht, dass du das willst. Aber was auch vorkommt, ist, dass Männer von Männern vergewaltigt werden. Das passiert auch.
Ja. Es ist davon auszugehen, dass sexueller Missbrauch durch Frauen seltener entdeckt wird, weil ihnen solche Taten weniger zugetraut werden. Eine Statistik von 2021 zählt in Deutschland 2419 Fälle sexueller Übergriffe an Jungen und Männer von insgesamt 30.970. Also das sind knapp 8%.
Mhm.
Wie wird sexuelle Gewalt und Vergewaltigung jetzt eigentlich definiert? Sexuelle Gewalt sind alle sexuellen Handlungen, die gegen den Willen einer Person erfolgen. Und Vergewaltigung ist gewaltsame oder auf andere Art erzwungene Penetration von Scheide oder Anus durch einen Penis, andere Körperteile oder ein Objekt, auch wenn nur geringfügig. Warum heißt jetzt die Folge eigentlich, wie überlebt man eine Vergewaltigung? Leider ist es nicht selten, dass Vergewaltigungsopfer im Anschluss getötet werden. Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele Menschen eine Vergewaltigung überleben, da viele Fälle nicht gemeldet werden. Studien zeigen jedoch, dass ein erheblicher Anteil der Betroffenen überlebt. Die Zahlen der getöteten Personen sind in Amerika viel höher als bei uns. Aber zum Vergleich habe ich ein paar Zahlen aus Deutschland. 2015 gab es 7000 gemeldete Vergewaltigungen, davon wurden 18 Menschen getötet.
Ja, aber das sind so viele Frauen und das sind nur 10%, oder? Circa, weil 90% trauen sich das ja gar nicht
genau.
Melden. Bist du?
Genau, das ist die Dunkelziffer.
Boom.
Und im Vergleich dazu sind 2023 gab es 12.186 sexuelle Übergriffe, bei denen 5 getötet wurden. Also man sieht in der Tabelle ganz klar, die Tötungen nehmen zwar ab, aber die sexuellen Übergriffe werden immer mehr.
Ja gut, aber bei den sexuellen Übergriffen, das sind jetzt nicht nur Vergewaltigungen, oder? Sondern auch Missbrauch.
Ja. Okay. Das hat man da nicht ganz außerlesen können. Ist halt wahrscheinlich auch schwierig, weil viele vielleicht sagen, war keine Vergewaltigung, weil ja da in der Definition explizit drinsteht Penetration. Also das ist halt immer, ja. Und warum jetzt die Tötungen abnehmen, aber die Übergriffe immer mehr werden, deshalb würde ich mir dazu gern die Straflage ansehen. Sonja, was glaubst du, wie lang ist die Mindeststrafe für Vergewaltigung in Österreich und Deutschland?
Die Mindeststrafe, ich glaube, dass da einfach nur wieder gehen kannst. Du hast eine Vorstrafe oder so, aber ich glaube nicht, dass du bei der Mindeststrafe auch einsitzt. Wenn du auf jeden Fall einsitzt, auch bei der Mindeststrafe, hätte ich gesagt, einen Monat.
Na, das ist Gott sei Dank mittlerweile anders. Also man sitzt mindestens 2 Jahre bis zu 10.
Bumm! Ja, das überrascht mich jetzt.
Wenn halt wirklich Vergewaltigung im Raum steht. Also der Gesetzestext dazu lautet, Paragraph 201, wer eine Person mit Gewalt durch Entzug der persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit einer Freiheitsstrafe von 2 bis zu 10 Jahren zu bestrafen.
Ja, okay, die Frage ist, was ist gleichzusetzen, ne? Das, ja, okay.
Bei einer Vergewaltigung mit Todesfolge hat der Täter mit einer Strafe von 10 bis 20 Jahren oder sogar lebenslänglich zu rechnen.
Ja, gut, ist Mord.
Genau, und ich schätze halt einmal, dass, weiß ich nicht, die jetzt alle so gescheit sind und halt viele nicht mehr töten, weil sie sich denken, erstens gingen eh nur 10% von den ganzen Frauen wirklich anzeigen. Und bevor ich 20 oder lebenslänglich sitze, nehme ich lieber 2 bis 10 Jahre in Kauf. Könnt ihr mir halt so vorstellen.
Ja, schwierig. Ich glaube halt wirklich, dass sie mittlerweile bemerkt haben, dass die Frauen meistens sowieso nicht zur Polizei gehen. Was mich ehrlich gesagt nicht wirklich wundert. Ich glaube, dass da bei der Polizei nachgerüstet gehört. Ich weiß nicht, ob du auf das noch ansprechen wolltest. Ich will nichts wegnehmen.
Nein, kannst du ruhig.
Weil ich weiß, dass man sehr eigenartige Fragen gestellt bekommt, wie, was hatten sie an? Was damit nichts zu tun hat, ob mich ein Mensch vergewaltigt oder nicht? Oder haben sie ihm Avancen gemacht? Waren sie nett zu ihm? Haben sie ihn angelächelt? Absoluter Blödsinn. Es ist komplett egal, was ich sag, was ich mache oder was ich anhab, wenn ich zu ihm, also ihm deutlich mache, dass ich das nicht möchte und er macht es trotzdem, ist es Vergewaltigung, egal was ich vorher gesagt oder gemacht habe. Und das sind halt, glaube ich, auch so Dinge, wo dann diese Hemmschwelle so groß ist, auch für Frauen, dass sie dann nicht hingehen wollen, das erzählen wollen, was ihnen passiert ist und sie dann aber das Gefühl bekommen, dass sie eigentlich selber schuld dran sind. Und oft ist auch das Problem, ich meine, ich weiß, dass mittlerweile zumindest in Österreich anders ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland oder der Schweiz ist. Aber früher bist du dann immer von Männern interviewt worden. Und ich glaube, wenn dich gerade ein Mann vergewaltigt hat, mit einem Mann drüber zu sprechen, ist für eine Frau extrem schwer. Auch, weil du vielleicht auch das Gefühl hast, dass ein Mann sich denkt, so schlimm kann es nicht sein, ja, weil ein Mann ja auch normalerweise diese Taten begeht. Und jetzt mittlerweile ist es in Österreich so, dass viele Frauen dich dann interviewen oder zumindest eine Frau dabei ist, die dann die Fragen stellt. Und ich glaube, das ist dann fürs Opfer auch leichter, das sagt, auch was passiert ist.
In Österreich kannst du explizit nach einer Frau verlangen. Okay. Und es sitzen angeblich auf jedem Posten immer auch weibliche Polizistinnen.
Ja. Ja, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, eh auch schon so weit, weil ich weiß, letztes Mal, wie eine Frau eine Anzeige machen wollte in Österreich, da ist dann extra mehrmals nachgefragt worden, ob sie die bei einer Frau machen will. Da ist aber um nichts Sexuelles gegangen. Oder ob das okay ist, wenn sie eben mit dem Mann redet. Das ist immer wieder nachgefragt worden, willst du nicht lieber mit mir sprechen? Das war dann eine Frau, ne? Und da hat es geheißen, nein, es ist schon okay. Aber das war nicht einmal was Sexuelles und da wahrscheinlich ist auch immer die Angst, weiß ich nicht, da, dass die Frau dann nachher doch sagt, sie hat sich eingeschüchtert gefühlt oder was auch immer. Ich glaube, dass die Polizei sich da auch teilweise einfach absichern will. Weil überhaupt, wenn du ein Trauma hast oder so, du weißt ja nicht, wie der Mensch dann auf einmal 5 Stunden später darauf reagiert.
Na, vor allem glaube ich ja, dass du denkst, dass die Frau besser versteht, weil das,
ja,
die selbe, ja.
Ja, die kann eher nachvollziehen, wie das ist.
Findet vielleicht manche Sachen nicht so tragisch oder ist nicht so feinfühlig. Ja. Na, das ist in Österreich Gott sei Dank jetzt schon viel, viel besser. Und wie ich letztens auf der Polizei war, die Anzeige machen wegen meinem gestohlenen Vorhau, war eine Polizistin da. Also sie dürften wirklich schauen, dass da immer auf einem Posten zumindest eine da ist.
Ja.
Gut, was tun wir jetzt, wenn man aber doch in so eine Situation gerät? Signalisiere durch deutliche Körpersprache, Gestik und Mimik, kein Opfer zu sein. Traue deinen eigenen Gefühlen und nimm deine Wahrnehmungen ernst. Deute deine Angst als Alarmsignal deines Körpers. Fasse Mut, deine Grenzen zu ziehen und ein klares und deutliches Nein auszusprechen. Je früher du deine Gefährdungssituation wahrnimmst, als solche einschätzt und darauf reagierst, desto eher bist du handlungsfähig und hast bessere Chancen, aus der Opfersituation herauszukommen. Scheue dich nicht, in für dich angstbesetzten Situationen andere Personen anzusprechen bzw. sich diesen anzuschließen. Hast jetzt beim Worten auf der U-Bahn oder beim Verlassen von einem Bus oder ja, sowas in der Art. Setze deine Grenze bei Nähe- und Distanzverhalten. Nur weiträumiger Abstand ist sicherer Abstand. Wann die Grenze deines Sicherheitsgefühls überschritten ist, bestimmst du. Mache dich sofort bei Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen laut auf dich aufmerksam, das heißt Kontakt zur Öffentlichkeit herstellen. Empfinde deine Situation nicht als peinlich. Sprich gezielt einzelne Personen an, fordere sie zu einem konkreten Handeln auf. Also, wenn du dich jetzt sehr bedroht fühlst, dass du jemanden zurufst, bitte ruf uns die Polizei oder so.
Hm.
Manchmal hilft es auch, jemanden anzurufen, wenn es die Situation zulässt und zu schildern, was gerade die Sachlage ist und wo man sich aufhält. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, sich gegen Belästigungen und Bedrohungen zu wehren. Technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Reizstoffsprühgeräte und Schreckschusspistolen sind generell geeignet, einen Angriff abzuwehren. Voraussetzungen hierfür sind aber das ständige Mitführen eines technisch einsatzbereiten Geräts sowie die vollkommene Sicherheit der Handhabung und der unmittelbare, konsequente Einsatz gegen den Angreifer. Jede Unsicherheit in der Handhabung, jede zeitliche Verzögerung des Einsatzes kann fatale Folgen für dich selbst haben. Es empfiehlt sich der Einsatz von Personenschrillalarmgeräten. Diese können ohne besondere Eigengefährdung bei drohender Gefahr auf der Straße eingesetzt werden. Das akustische Signal soll den Täter abschrecken und die Opfersituation öffentlich machen. Mit der Stimme, den Händen und Fingern, den Ellbogen, den Knien und Füßen haben alle Frauen körpereigene Waffen bei sich, die schon viele intuitiv in konkreten Gefährdungssituationen mit Erfolg eingesetzt haben. Weiterhin können Gegenstände wie Regenschirme, Stöckelschuhe, Schlüssel und so weiter, die vielfach ohnehin mitgeführt werden, im Notfall auch zur Verteidigung benutzt werden. Es gibt für eine erfolgreiche Verteidigung kein Patentrezept. Dennoch verbessern sich in aller Regel ihre Chancen im Fall einer Gegenwehr, allein schon durch den Überraschungseffekt beim Täter. Denn dieser rechnet mit weiblicher Hilflosigkeit, nicht aber mit Entschlossenheit und Widerstand. Wenn das alles aber nicht geholfen hat und du Opfer sexueller Gewalt wurdest, sind folgende Schritte sehr hilfreich. Wenn du vergewaltigt wurdest oder jemand versucht hat, dich zu vergewaltigen, ist es sehr wichtig, sich klarzumachen, du bist nicht schuld, sondern der Täter. Er ist für sein Tun verantwortlich. Lass so rasch wie möglich Verletzungen dokumentieren und Spuren sichern. Auch wenn du noch nicht sicher weißt, ob du Anzeige erstatten möchtest, ist es wichtig, dass Beweise und Spuren gesichert werden. So hast du bzw. die Polizei später im Bedarfsfall Zugriff darauf. Rufe beim 24-Stunden-Frauennotruf an. Eine Beraterin gibt dir alle wichtigen Informationen dazu. In Österreich wäre das die 01 71 71 9 und in Deutschland die 11 6 016. Suche eine gynäkologische Ambulanz, eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen deines Vertrauens auf. In den meisten Schwerpunktspitälern gibt es eigenes geschultes Personal, das neben der allgemeinen Untersuchung auch Spuren, zum Beispiel Spermien oder Haare, sicherstellt und dich bei Fragen der Schwangerschaftsverhütung berät. Die ärztlichen Befunde und Beweismittel sind in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren sehr wichtig. Vor der ärztlichen Untersuchung und Spurenabnahme nach Möglichkeit nicht duschen. Kleidung, die zum Tatzeitpunkt getragen wurde, nicht waschen. Hebe Beweismittel, zum Beispiel Kleidung oder Bettwäsche, in einem trockenen Papiersack auf und nimm diese zur gynäkologischen Untersuchung mit. Wirf die Kleidung auf keinen Fall weg, auch nicht, wenn sie beschädigt oder schmutzig ist. Es handelt sich um wichtiges Beweismaterial. Wenn du Körperverletzungen erlitten hast, lass diese unbedingt ärztlich behandeln und bestätigen. Ja, also das sind alles wichtige Punkte, damit du, wenn du bereit bist, Anzeige zu erstatten, auch was in der Hand hast.
Ich würde aber nachher auch noch, weil es geht, finde ich, jetzt nicht nur um Schwangerschaftsverhütung, sondern auch darum, dass ich keine Krankheiten bekomme von ihm. Und wenn, dass ich die möglichst gut behandeln kann. Also ich würde auf jeden Fall dann einen Bluttest machen nach der abgelaufenen Zeit. Weil du musst ja, glaube ich, ein paar Wochen warten, bis du einen AIDS-Test machen kannst oder einen, wie heißt das? Irgendwas mit C? Nein, Hepatitis. Das kannst du auch nicht sofort machen. Ich würde das auf jeden Fall abwarten und dann trotzdem einen Test machen, damit ich eben noch behandelt werden kann. Weil, wie gesagt, das geht leider auch um übertragbare Krankheiten.
Ja, also wirklich ein richtiges Rezept gibt's nicht. Natürlich gibt's auch Fälle, wo die anderen mit dem Messer bedroht und du kannst gar nichts tun. Aber wir gehen jetzt nicht vom schlimmsten Szenario aus.
Es hat einmal ein junges Mädchen gegeben, das hat verhindern können, dass vergewaltigt wird, indem sie sich eingekackt hat. Unabsichtlich natürlich, aber ja. Die hat so eine Panik bekommen und das hat ihn dann abgeturnt und der ist dann abgehauen. Also die hat ein Glück gehabt. Also sogar sowas kann im Notfall helfen, wenn du das schaffst irgendwie.
Okay, naja. Einkacken ist wahrscheinlich schwierig. Man kommt darauf an, wie viel Angst das man wirklich hat und ob das wirklich so geht. Aber ich glaube, zumindest ein Nässen, vielleicht schreckert einem das auch schon. Weil wenn da alles voller Pipi ist, weiß ich nicht, ob einem das noch taugt dann.
Ja, ich meine, es ist jetzt ein Thema, was sich jetzt nicht allen gefällt, die bei uns zuhören, aber Männer glauben ja auch immer, zum Beispiel, wenn eine Frau squirtet, ich glaube, squirten heißt das, dann bedeutet das, dass sie den weiß nicht, was für einen Orgasmus hat. Und das ist im Endeffekt aber auch nur Urin. Ich bin mir nicht so sicher, ob Urin Männer wirklich abschreckt. Aber wenn du es kannst, ich würde es auf jeden Fall probieren, weil ich würde alles probieren, dass das gar nicht so weit kommt. Weil ich glaube wirklich, die Sicherheit, dass du diesen Angriff überlebst, dass er dich nachher nicht ermordet oder so, hast du nur, wenn dieser Angriff gar nicht passiert. Vor allem, wer von uns will schon vergewaltigt werden? Ich glaube niemand, wurscht ob jetzt Mann oder Frau. Und am allerbesten wäre es, Leute, wenn wir alle Selbstverteidigung könnten. Also ich möchte nochmal jeder Frau ans Herz legen, die Zeiten werden leider nicht besser, sie werden nur schlechter. Lernt Selbstverteidigung für Frauen. Weil da könnt ihr euch wehren, egal ob das ein Fremder auf der Straße ist oder ob das euer Onkel ist oder keine Ahnung wer, euer Chef. Ganz ehrlich, ja sicher, ihr verliert dann nachher vielleicht auch einen Job, wenn es ihm die Hand bricht, ja. Aber ganz ehrlich, besser als der vergewaltigt mich oder was auch immer. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt euch die Zeit wirklich. Wir verbringen so viel Zeit mit Dingen, die nicht so wichtig sind für unser Leben, wie zum Beispiel eben Fernschauen oder, keine Ahnung, wir lesen vielleicht auch gerne mal ein paar Stunden. Ist alles schön und gut. Nur gerade das wäre auch wichtig, dass ich mal alle paar Tage die Zeit nehme und wirklich was lerne und dann immer wieder auch übe zu Hause oder weiß ich nicht, dort vor Ort wieder, damit ich in solche Situationen gar nicht komme, weil ich habe da noch ein ganz anderes Auftreten, weil ich diese Selbstsicherheit habe und nicht mehr diese Angst und vielleicht passiert es mir dann gar nicht, dass das überhaupt einer auf mich zukommt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich kann besser, Selbstverteidigung brauch's nicht, also ich kann es nicht und ich bräuchte es jetzt aber.
Ja, das stimmt. Also es hilft vielleicht nichts, weil du das nie brauchst.
Ja.
Aber wenn du das brauchst, hilft's.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, allein schon einfach nur für mein Selbstbewusstsein, dass ich keine Angst haben muss, wenn ich rausgehe, weil ich weiß, wenn irgendwas ist, kann ich mich wehren. Und oft ist das dann schon abschreckend, weil du ganz anders wirkst auf die Männer, die im Dunkeln lauern, als wenn du ein bisschen Angst hast und vielleicht die Schultern hochziehst oder so, weil die suchen sich natürlich auch leichte Opfer, ist klar.
Ja, voll. Und jetzt habe ich noch ein paar wichtige Hinweise. Es ist normal, wenn du unmittelbar nach einer Vergewaltigung oder sexuellen Belästigung unter Schlafstörungen oder Angstzuständen leidest und immer wieder Bilder von der Tat in Erinnerungen auftauchen. Der Körper und die Psyche reagieren auf die Gewalterfahrung und es braucht Zeit, bis diese Wunden verheilen. Über den Vorfall zu reden kann helfen. Das Erlebte und auch die Bilder leichter zu verarbeiten und es fördert den Heilungsprozess. Wende dich unbedingt an eine Person, zu der du Vertrauen hast und suche Rat und praktische Unterstützung bei einer Frauenberatungsstelle. Bei einer Anzeige hast du als Frau das Recht, von einer Frau einvernommen zu werden und eine Person deines Vertrauens, zum Beispiel eine Freundin, Schwester oder Beraterin des 24-Stunden-Frauennotrufs, zur Einvernahme mitzunehmen. In Wien gibt es in jedem Kriminalkommissariat speziell geschulte weibliche Kriminalbeamtinnen. Diese sind für die Einvernahme von Vergewaltigungsopfern oder Missbrauchsopfern zuständig. Informiere dich über den Ablauf einer Anzeige und bezüglich deiner Opferrechte bei Frauenberatungsstellen und Opferschutzeinrichtungen, zum Beispiel eben beim 24-Stunden-Frauennotruf. Und bitte zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Du bist nicht allein.
Ja. Ich weiß, wie ich ja damals überfallen worden bin in der Arbeit. Da habe ich dann ein halbes Jahr lang, ich habe 6 Monate lang jede Nacht Albträume gehabt. Also das mit diesem, dein Körper und deine Psyche, die reagieren auf das, das kann ich. Gott sei Dank war ja keine Vergewaltigung im Spiel, aber trotz alledem, es war ein einschneidendes Erlebnis und ich muss sagen, das hat sich tatsächlich ausgewirkt und deshalb finde ich es auch gut, dass du gesagt hast, sie sollen sich nicht scheuen, professionelle Hilfe zu holen, weil ich habe damals keine geholt und ich glaube, dass ich teilweise jetzt immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen habe. Und es ist okay, wenn man sich Hilfe holt. Das heißt nicht, dass man schwach ist oder irgendwas nicht kann. Aber wieso sollte man jetzt jahrelang leiden unter etwas, was ein anderer gemacht hat, wenn man sich auch Hilfe holen kann, genau, und das vielleicht schneller hinter sich hat?
Genau. Ja, ich hoffe, das Thema war jetzt nicht zu, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll.
Na cool, war's nicht.
Ja, aber es ist auf unserer Liste gestanden und ich habe es wichtig gefunden, dass man damit drüber redet.
Ja, sehr wichtig.
Und ja, ich habe jetzt trotzdem einen Witz für uns, damit wir wieder gute Gedanken kriegen.
Okay.
Peter sieht zu, wie seine kleine Schwester aus einer Pfütze Wasser trinkt. Das darfst du nicht tun, davon kann man krank werden, weil in der Pfütze Bakterien sind. Darauf seine Schwester. Die sind längst alle tot. Ich bin vorher mit dem Roller durchgefahren.
Ja, aber du, die kriegt ein Immunsystem ohne Ende, glaube ich. Die ist gesund, die Kleine. Grauslich.
Voll. Das hat mich an mich erinnert. Ich habe früher Sand gefressen und alles Mögliche auf mich herumkrabbeln lassen, Schnecken und ja, also, aber mir hat es auch nichts geschaut. Bin auch gesund.
Ja, ich würde vielleicht nicht aus jeder Lage trinken. Überhaupt jetzt natürlich nicht mehr. Weil wenn man dann älter wird, dann denkt man viel zu viel über sowas nach. Als Kind ist das alles noch wurscht. Aber ein Kind.
Aber nicht, dass da Bakterien drin sind, sondern dass die halt grindig.
Ja, aber
und da vielleicht,
ja, wie das schmeckt. Ich meine, ganz ehrlich. Ja, aber du weißt trotzdem
nicht. Schmecken tut sicher noch Kindheit.
Ich habe letztens wieder einen Typen gesehen, zufällig sogar bei uns in der Arbeit. Der hat, bevor er bei der Tür reingegangen ist, durch ein Nasenloch am Boden kratzt. Das ist einfach nur widerlich.
Boah.
Ja, genau. Und allein schon wegen solchen Typen, weißt, würde ich aus keiner Lacke auf der Straße mehr trinken. Und ich sehe es auch uroft, wenn es auf die Straße spucken, wo ich mir denke, Alter, jeder andere schluckt. Ich verstehe nicht, wie grindig kann deine Spucke sein, dass du sie nicht schlucken willst. Dann solltest du vielleicht was dagegen tun, aber ja. Ekelhaft und allein schon deshalb.
Oder die Leute, die am Bahnhof sitzen und den ganzen Bahnsteig ausflatzen. Oh, das ist so grindig.
Ekelhaft, Karin. Gut, dass wir extra einen Witz gehabt haben, um auf schönere Gedanken zu kommen.
Es tut mir leid. So
nein, da bin ich jetzt schuld.
Na, gehen wir zu was Schöneren über. Sonja, ja? Was ist dein nächstes Thema für uns? Also
das
Themengebiet.
Halt auch nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Das nächste ist wieder mal Unfall.
Okay.
Sicher interessant und wichtig auch, aber halt auch kein schönes Thema. Also, ja. Aber
ja,
sicher besser
dazu
ist das heute. Ja, es bringt ja nichts, wenn man nur macht, wie überlebt man einen Baumsturz, wenn das wahrscheinlich kaum jemanden betrifft. Es ist schon wichtig auch zu wissen, so Dinge, die einen tatsächlich auch wirklich täglich betreffen könnten. Also, ja.
Na dann, freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Ich habe die ganze Hocken damit, ne? Aber ich freue mich aufs Recherchieren. Da lerne ich sicher wieder viel dabei.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like. Wenn ihr unseren Podcast mögt, freuen wir uns über eure Unterstützung, indem ihr unseren Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalässt. Erzählt euren Freunden und Familien von uns, damit auch sie für jede Situation gewappnet sind und folgt uns gerne auch auf Instagram und TikTok. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt euch die Bilder zu den Folgen ansehen sowie Geräusche erraten. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche für uns habt, schreibt uns gerne auf Instagram, TikTok oder unter wieüberlebtman@yahoo.com. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.